Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine sehr verehrten Herren und Damen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Veranstaltung der Sächsischen Landeskirche und des Kirchenbezirks Leipzig, der Öffentlichkeitsarbeit, heute hier auf der Leseinsel der Religion auf der Leipziger Buchmesse. Herzlichen Dank zunächst an die Musikerinnen des Ensemble Musica Viva, das uns heute musikalisch begleitet und man kann sagen verwöhnt. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, heute hier begrüßen zu dürfen Stefan Seidel. Stefan Seidel ist Theologe, Psychologe, Journalist und Autor und er ist leitender Redakteur der Kirchenzeitung Der Sonntag und ist heute hier mit seinem Buch Für eine Kultur der Anerkennung, Beiträge und Hemmnisse der Religion. Also was kann Religion und Psychologie für eine Kultur der Anerkennung beitragen? Darum wird es heute in dieser Stunde gehen. Ich bin Sebastian Keller, ich bin Pfarrer in Leipzig-Thonberg und in der Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenbezirks Leipzig. Ja, für eine Kultur der Anerkennung. Mir ist dieser Titel Kultur der Anerkennung zunächst erstmal in einem Vortrag der Theologin und Psychologin Ingrid Riedel begegnet. Sie hat da vor einigen Jahren einen Vortrag drüber gehalten und das fand ich sehr spannend, ist auch heute wieder hochaktuell. Sie beginnt damit, dass die verschiedenen Menschen bei der Großen Koalition in Gespräche miteinander eintreten nach dem Wahlkampf. Und sie nimmt das so als Einstiegsbeispiel in ihrem Vortrag, damals noch Merkel und Müntefering, wie Menschen, die vorher sich mit Emphase gegenseitig die Fähigkeit zu regieren abgesprochen haben, miteinander beginnen zu reden. Und ich finde das ganz spannend, wo sie dann sich auf einen Artikel der Süddeutschen Zeitung bezieht und sagt, da stand drinne, die wussten gar nicht, was sie miteinander reden sollten und dann redeten sie doch. Jetzt bin ich gespannt, lieber Stefan, wie ist das bei dir? Wie bist du auf dieses Thema Kultur der Anerkennung gekommen?
Ja, auch von meiner Seite erstmal ein Danke für das Willkommen und möchte auch Sie, euch begrüßen zu der Lesung. Freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute erstmals ein Buch präsentieren zu können. Sonst saß ich hier auch immer als Moderator, heute mal auf der anderen Seite. Und es ist gleichzeitig auch die Buchpremiere, es ist also relativ druckfrisch. Ansonsten, wie gesagt, bin ich leitender Redakteur des Sonntags, auch von dem der Evangelischen Wochenzeitung Sachsens gibt es das neue Exemplar drüben am Stand. Kultur der Anerkennung, bin ich drauf gestoßen in meinem Psychologiestudium, was ich noch berufsbegleitend aufgenommen habe, dass dieser Begriff der Anerkennung so eine für mich große Faszination hatte, weil man kann sofort sich etwas drunter vorstellen und zwar von verschiedenen Seiten her. Und da war es für mich wie ein Schlüssel, auch um heutige gesellschaftliche Krisen zu verstehen. Möglicherweise fehlt es an Anerkennung, Anerkennungsbereitschaft und Anerkennungsgewährung. Und das ist ein Problem, was im familiär, im Kindesalter ein Thema ist und was sich dann durchzieht in die Gesellschaft, bis in die Politik. Und da wollte ich gerne von verschiedenen Richtungen das fruchtbar machen und zum Beispiel Wissensbestände aus der Psychologie und Philosophie der Theologie bekannt machen und andersherum. Ach so, und die Frau Riedel, soll ich noch mal was zu der sagen? Die Ingrid Riedel ist für mich auch eine große, beeindruckende Frau. Die hat Kultur der Anerkennung den Begriff mal in die Runde geworfen. Und ich finde das Einleitungsbeispiel, was sie gegeben hat, mit den Politikern, die sich bis aufs Messer im Wahlkampf bekämpfen und gegenseitig auch verletzen und dann plötzlich an einem Tisch sitzen müssen und miteinander eine Regierung bilden oder Lösungen finden, wo sich das dann plötzlich wie umkehrt. Und die Frage, kann man eigentlich noch miteinander, wenn man sich vorher so verletzt hat, das hat sie vor, glaube ich, 10 Jahren beschrieben und das ist heute, glaube ich, in noch viel verschärfterem Maße so. Ich glaube, allen Beteiligten in unserer Gesellschaft, den Politikern, aber auch den Kirchenleuten, den Journalisten, den Demonstranten und den Wählern täte eine höhere Sensibilität im Umgang mit Anerkennung sehr gut. Und ich leide fast körperlich, wenn zum Beispiel dann diese Politikerbeispiel, wenn die Frau Nahles dann vorher noch sagte, ab morgen gibt's in die Fresse, so als sie sich noch als Oppositionsführerin wähnte. Dann treten sich die Segel und sie kommt in die Regierung und man ist jetzt plötzlich ganz nah beieinander. Ich frage mich, warum man sich das nicht verkneifen kann, diese Entwertungen, diese Verletzungen. Und zwar, wir können das ja, wir leben ja in sehr aufgeheizten Zeiten, auf viele Beispiele finden und da ein Stück eine Sensibilisierung reinzubringen. Es kommt sehr wohl drauf an, wie wir miteinander umgehen, auch mit welchem Ton, und dass daraus vielleicht auch Lösungen erwachsen, aber sicherlich nicht im Modus der Entwertung und Beschimpfung.
Also was ich so raushöre, ist, dass wenn man eine gelebte Kultur der Anerkennung hat, eigentlich auch Wahlkämpfe anders verlaufen müssten.
Wäre mein Wunsch. Ich weiß, dass das eine Idealvorstellung ist. Auch die Kultur der Anerkennung ist eine Utopie, eine Idealbeschreibung. Aber eine vielleicht, die wie ein Korrektiv wirken kann, dass man sich doch vielleicht immer wieder selber überprüft und schrittweise annähert.
Ja, schrittweise annähern wollen wir uns auch an dein Buch. Und ich freue mich auf die erste Lesesession, ja, sozusagen. Wir werden jetzt also einen Auszug aus dem Buch Für eine Kultur der Anerkennung hören. Soll ich dir das Mikrofon halten?
Ich probiere es erst mal so.
Okay.
Genau. Es steht ja alles geschrieben. Insofern freue ich mich, ins Lesen zu kommen. Ich möchte einen kleinen Abschnitt aus dem Einleitungsessay vorlesen, der ein bisschen die Rahmung und die Zusammenfassung auch darstellt, unter dem Titel Uns gibt's auch noch, der Kampf um Anerkennung heute. Wir leben in einer Zeit immer härter werdender Kämpfe um Anerkennung. Insbesondere die große Migration stellt die westlichen Gesellschaften vor neue Herausforderungen, die im Kern die Frage nach Anerkennung und Abgrenzung betreffen. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben dabei gezeigt, dass die Umsetzung der Idealvorstellung einer Kultur der Anerkennung alles andere als einfach ist. Herbe Widerstände formieren sich gegen die Anerkennung anderer als Gleichberechtigte. Verzweifelt begibt man sich dabei gleichzeitig auf die Suche nach dem eigenen, jedoch meistens nur auf dem Weg der scharfen Ablehnung anderer. Die Angst vor dem Islam erscheint dabei als die am meisten verdichtete Form dieses Ringens um das eigene in Abgrenzung von Fremdem. Und es zeigt sich, dass jene, die am lautesten die Abweisung des Fremden fordern, selbst dringend der eigenen Anerkennung bedürfen. Der Historiker Timothy Garton Ash bemerkte kürzlich, dass das Aufkommen des Rechtspopulismus nicht nur aus der sozialen Frage wirtschaftlicher Benachteiligungen heraus zu erklären sei, sondern dass er auch als eine Antwort der Abgehängten gedeutet werden müsse, eine Antwort auf die erlittene Ungleichheit der Aufmerksamkeit, die übergeht in eine Ungleichheit an Respekt. Und er schreibt, bei allen Unterschieden findet man in den populistisch wählenden Regionen ein gemeinsames Ressentiment. Das heißt, uns gibt's auch. Ihr habt uns aber ignoriert und als Landesteile zweiter Klasse behandelt. Viele Ostdeutsche fühlen sich in ihren Biografien nicht gewürdigt und durch aufreibende Kämpfe um Arbeit und Teilhabe in der neuen Gesellschaft der Bundesrepublik entwertet. Anerkennung und Respekt sind ihnen zur Mangelware geworden. Der Hallenser Psychotherapeut Hans-Joachim Maatz schreibt dazu, die älteren Ostdeutschen haben schon vieles verloren und ringen jetzt um ihre Würde, verbunden mit der Angst, das mühsam Gerettete und neu Erworbene auch noch zu verlieren. Insofern ist heute eine Situation eingetreten, in der Anerkennungsverhältnisse nicht mehr ohne weiteres gewährleistet sind, sondern vielmehr als fragil, bedroht und umkämpft erlebt werden. Und dann noch zum Abschluss dieses Einleitungskapitels. Strebt man eine Kultur der Anerkennung an, sollte also insbesondere auch die Negativseite der Anerkennung in den Blick genommen werden, die Beschämung oder Entwertung. Denn Scham gilt als ein enorm bedrohliches und unerträgliches Gefühl, das häufig abgewehrt wird durch die Verachtung und Beschämung anderer. Der Sozialwissenschaftler Stefan Marx bemerkt, dass viele unserer Beziehungen untergründig mit Beschämungen durchtränkt seien. Beispielsweise, wenn Arbeitslose als arbeitsscheue Versager entwertet werden oder wenn Schüler oder Lehrer gedemütigt werden. Und das habe eine Beschädigung des Selbstwertgefühls zur Folge, was wiederum die Fähigkeit zur Wertschätzung anderer verringert. Und schließlich, um nochmal den Blick auf die Rolle der Religion auch schon mal hier zu lenken, ist es möglich, die Illusionen der Autonomie und der Autarkie und die Praxis der Ausgrenzung durch Liebe zu überwinden? Das fragt die Theologin und Philosophin Dorothee Sölle in ihrem Buch Mystik und Widerstand und antwortet selbst, dass wir ohne diesen mystischen Traum keine Chance haben, ist evident genug, ihn schon jetzt zu leben, ist die Hoffnung bewusster Minderheiten. Also die Liebe der Abgrenzung und Ausgrenzung entgegenzusetzen.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte erstmal ganz ketzerisch zurückfragen, nachdem wir jetzt einige Thesen von dir gehört haben. Braucht der reife Mensch denn überhaupt Anerkennung? Ist Anerkennung denn so wichtig? Ich denke so an Gloria Gaynor, der große Song I am what I am. Ich bin, was ich bin. I don't want praise, I don't want pity. Ich will nicht gepriesen werden, ich will nicht bemitleidet werden, aber ich bin, was ich bin und ich bin unabhängig von anderen. Ist das nicht das Ergebnis eines psychischen Reifungsprozesses?
Ja, auf jeden Fall, wenn man sozusagen auch ein Stück weit aus sich selbst heraus eine Anerkennung generieren kann, dass man sich geachtet fühlt, einen Selbstwert hat, dann ist man nicht mehr so dringend auch auf äußere Anerkennung angewiesen, dass einen Huldigung und Wertschätzung entgegenschlägt. Man kann ein Stück aus sich selbst schöpfen, aber die Anerkennung, die ist dann nicht diese Reife, die nicht zwingend angewiesen ist auf dauernde äußere Anerkennung, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist gewachsen aus erfahrener Anerkennung, dass nämlich wahrscheinlich die Gloria Gaynor, wenn sie das so singt, in ihrer Kindheit eine gute Mutter oder einen guten Vater oder beides hatte, die sie permanent versorgt haben mit Anerkennung, mit Liebe, mit Wertschätzung, so dass sie das von den anderen Gegebene verinnerlichen konnte und selbst eine stabile Person werden konnte. Leider ist das aber nicht die Regel. Und der Punkt ist dann noch, der ein reifer Mensch braucht insofern auch weiterhin Anerkennung, weil er nie sich selbst alles geben kann. Aber er tut das im Bewusstsein, dass ich was gebe und dafür etwas empfange, dass man in den Prozess der Wechselseitigkeit von Anerkennung eintritt. Insofern bleibt das ein lebenslanges Thema, aber reif wäre, diese Wechselseitigkeit zu bringen. Ich brauche sie und ich gebe sie.
Also der Mensch, der sozusagen aus einer Wurzel der Anerkennung, die er in der Kindheit erfahren hat, heraus lebt und aus dieser Wurzel heraus in einem kommunikativen Geschehen Anerkennung geben kann, aber auch Anerkennung entgegennehmen kann. Du hast in deinem Buch geschrieben, Identität ist nicht ohne die Anerkennung anderer zu haben.
Ja, das ist die Zusammenfassung der Erkenntnisse der psychologischen Säuglings- und Kinderforschung, dass sie, gibt's ganz umfangreiche Studien, Kinder beim Aufwachsen beobachtet haben und gesehen haben, ganz am Anfang ist man noch in einer Symbiose mit der Mutter und nach entwickelt man ein Bewusstsein, dass man jemand Eigenes ist, dass der andere ein anderer ist, dass man aber trotzdem nicht scharf getrennt ist. Und wenn dieser Prozess gut läuft, stiftet die Mutter sozusagen immer mehr auch etwas Eigenes in das Kind, dass es eine starke eigene Person wird, die die Mutter dann in sich hat und nicht mehr nur die äußere braucht. Eine Identität braucht ein Bewusstsein des eigenen. Ich muss sozusagen raus aus der Symbiose und ich glaube viele und in eine Beziehung treten. Das heißt, ein Bewusstsein, dass der andere auch anders ist und dass nicht das Ziel ist, dass wir alle eins und verschmolzen sind. Und ich glaube, viele unreife Formen des psychischen Lebens, aber auch der gesellschaftlichen Lebensform ist, dass man nur eine Vorstellung von einer Symbiose hat als Idealvorstellung. Ich will wieder in den Mutterleib oder religiös gesprochen, ich will nur, dass es eine einzige Wahrheit gibt und nur ein, was wahr ist. Oder vielleicht politisch gesprochen, ich will nur die eine homogene Zugehörigkeitsgruppe, alle solche Reinheits- und Vorstellungen sind eigentlich unreife Formen, die auf einen nicht gelungenen Reifungsprozess schließen, dass man wirklich fähig ist, das eigene zu unterscheiden vom anderen, aber in Beziehung zu treten, aus einer eigenen Quelle zu schöpfen und gleichzeitig der andere nicht als Bedrohung, sondern als Gegenüber, mit dem man in Kontakt ist, ohne dass man verschlungen wird, ohne dass man aber auch den anderen total bekämpfen muss. So ungefähr.
Das heißt, der Reifungsprozess besteht darin, die Mutter als ein Individuum wahrzunehmen, nicht nur als eine Entität, die einen versorgt, sondern als ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen und dann auch einordnen zu können, wenn bestimmte Versorgung, bestimmte Wünsche aus, oder Wunscherfüllungen ausbleiben und das miteinander im Dialog auszuhandeln und damit zurechtzukommen und eine psychische Reife in der Gesellschaft oder im Erwachsenenleben kann dann sein, dass man anerkennt, dass der andere oder die andere nicht die Mutter ist, sondern eine ja, eigene psychologische Entität, ein eigener Mensch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Wünschen und auch eigenen Ideen, die sich sehr von den eigenen, von meinen unterscheiden können.
Aber als These könnte man formulieren, um eine Kultur der Anerkennung wirklich aufs Gleis zu setzen, muss man dieser frühen Kinder-Mutter- oder Kinder-Eltern-Beziehung höchste Priorität einräumen und zum Beispiel sagen, diese ersten 3 Jahre der frühkindlichen Entwicklung sollten wirklich in einem Schonraum, dass sich das ganz langsam entwickeln kann, dass das Kind nicht abrupt von der Mutter getrennt wird durch eine ganz frühe Fremdbetreuung zum Beispiel, sondern die Chance hat, dass wenn die Mutter mal kurz weg ist, weiß, sie ist dann nicht gänzlich weg, sie kommt wieder, man ist durch eine unsichtbare Nabelschnur verbunden und erzeugt dann sozusagen nicht diese große Panik und diese große Nichtanerkennung, die das für einen Säugling bedeutet, wenn es plötzlich von der Bezugsperson getrennt ist. Und ich glaube, in die Richtung könnte es gehen, dass man dieser ersten Phase des Aufwachsens hohe Priorität einräumt und zum Beispiel auch wieder mehr darum wirbt, dass Kinder länger zu Hause bleiben dürfen als Kleinstkinder.
Du hast auch Kohut zitiert, ne? Das Kind braucht den Glanz im Auge der Mutter, um sozusagen psychisch reifen zu können. Also eine Form von Freude dafür, darüber, dass es da ist. Eine Form von Anerkennung, um selber reifen zu können und Anerkennung geben zu können. Ja, machen wir vielleicht an der Stelle einen kurzen Schnitt und ein bisschen Musik. Ja, für alle, die jetzt dazugekommen sind, wir sind im Gespräch mit Stefan Seidel, dem leitenden Redakteur der Kirchenzeitung Der Sonntag, über sein Buch Für eine Kultur der Anerkennung. Ja, im Buch zitierst du Judith Butler. Sie sagt, dass es um einen Vorgang des gesellschaftlichen und politischen Framings geht. Die Fähigkeit, auf ein Antlitz als menschliches zu reagieren, sei von der Vermittlung durch einen Bezugsrahmen abhängig. Kannst du dazu was sagen, was das bedeutet?
Ja, was ich ja ein bisschen im Buch versuche, ist viele große Theorien und dicke Bücher ein Stück herunterzubrechen in kleine Kapitel, dass man eine Idee bekommt, was die Einzelnen vielleicht damit haben sagen wollen. Und die Judith Butler ist ja eine amerikanische Sozialphilosophin, politische Philosophin. Und die hat in ihrem Buch Die Raster des Krieges für mich sehr schlüssig dargestellt, dass wir oftmals unbewusst eine gesellschaftlich geprägte Sicht auf Dinge und auch auf Menschen haben, die oftmals auch Menschen ausschließt. Das heißt, die nicht so als Gleichberechtigte gelten lässt. Und im Krieg sei das immer wieder zu beobachten, dass Kollektive konstruiert werden, wir gegen sie und die anderen dann eben ein Stück weit entmenschlicht werden. Das Antlitz des anderen, da bezieht sie sich auf den Philosophen Emmanuel Levinas, ist nicht mehr sichtbar, erkennbar. Es ist eine Nummer, eine Masse und es kann dann auch nicht betrauert werden. Also das sagt sie an, die eigenen Soldaten werden höchstmöglich betrauert und die ja im Krieg gefallenen Gegner sind allenfalls eine Zahl. Und da sagt sie, wir werden unserem Menschsein eher gerecht, wenn wir versuchen, diese Raster in unserem Kopf und diese Ausschlussmechanismen möglichst zu erweitern und zu überwinden und ja, letztlich so viel Menschen wie möglich damit einzubeziehen und Empathie entgegenzubringen. Ja, weil sie der Meinung ist, nur dadurch wird auch für jeden Einzelnen ein menschliches, menschenwürdiges Leben möglich, denn dann muss ich keine Angst haben, selber mal auf der Seite derer zu landen, die ausgegrenzt sind, die ausgerastert sind, unbetrauerbar geworden sind. Also das Ziel sollte sein, die Empathie möglichst zu erweitern und auch vielleicht in dem fernsten und durch Medien oder was auch immer dämonisierten, entwerteten anderen den Mensch zu sehen und mitzufühlen.
Sie spricht von betrauerbarem und unbetrauerbarem Leben. Also misst es ein bisschen daran, ob wir über den Verlust von Menschenleben trauern oder nicht trauern. Ich denke, das ist auch im Blick auf Menschen, die, sie hat als Beispiel, dass da Menschen in Afghanistan sterben, ne, und dass das bei uns kaum in den Medien irgendwo kaum ein Echo erzeugt. Ich denke, das kann man genauso für Menschen, die im Mittelmeer auf der Flucht sterben, annehmen. Und mir ist dort durch den Kopf gegangen, wenn es um betrauerbar oder unbetrauerbares Leben geht, wie wir unsere Raster ziehen, wer sozusagen da hineingehört und wer nicht hineingehört und wie wir diese Raster vielleicht auch im Nachhinein korrigieren können. Es gibt ja manche, die sich kritisch mit der Gedenkkultur, mit den Stolpersteinen und anderen Formen auch des Holocaust-Gedenkens auseinandersetzen. Und nach Butler denke ich, dass diese Form sozusagen zu betrauern, Menschen, die also als unbetrauerbar galten, die sozusagen aus der Gemeinschaft derer, die man als Mensch akzeptiert, die man gleichwertig und gleich wichtig fühlt, hinausgetreten wurden, die nachträglich wieder hineinzuholen. Und das ist nicht nur ein Aspekt, wenn man Butler richtig versteht, also verstehe ich Butler, ist nicht nur ein Aspekt des Gedenkens, sondern auch ein Aspekt dessen, dass man sagt, wer gehört denn in diesen Bezugsrahmen Mensch hinein? Wer ist betrauerbar? Wer hat eine Menschenwürde? Das heißt, die Menschen sollen ihre Menschenwürde wieder zurückbekommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Ich halte das für einen ganz wesentlichen Aspekt, und in Bezug auf die Judenvernichtung sieht man ja von heute ein bisschen klarer, was da gelaufen ist. Ich denke immer, vieles, was heute läuft an diesen Ausgrenzungsprozessen, werden wir vermutlich auch erst später vielleicht von den Enkeln vorgehalten bekommen, wo wir blind waren gegenüber Ausgrenzungsprozessen. Aber bei der Judenverfolgung kann man ganz deutlich sehen, dass wie der Prozess läuft, dass eine Menschengruppe systematisch ausgegrenzt wird, so dass sie am Ende gar nicht mehr als Menschen, sondern als Insekten oder als so etwas erscheinen und ihre Vernichtung kein Schuldproblem, kein Trauerproblem darstellt. Und ich denke, da kann man nur im höchsten Maße wachsam bleiben, auch für heute. Wo stereotypisieren wir Menschen so sehr, dass sie nicht mehr als Individuen und nicht mehr als menschlich fühlend wie wir in den Blick kommen, sondern als Gruppe, mit der man als Kollektiv auch abwertend ausgrenzend umgehen kann. Da legt sie einen Finger in die Wunde, und letztlich schließt sie da, denke ich, auch an die Hannah Arendt an, die gesagt hat, das ist die Banalität des Bösen. Wenn wir anfangen, über Menschengruppen in Klischees zu denken, in Stereotypen zu denken und unsere Empathie verlieren. Und insofern, glaube ich, kann man auch aus dem Kapitel der Aufarbeitung der Judenverfolgung viel lernen, dass wir nicht in solche Ausgrenzungsprozesse geraten. Es fängt im Kopf an und es endet dann oftmals mit der tatsächlichen Ausgrenzung.
Diesen Bezugsrahmen herzustellen und auch zu reflektieren, was bedeutet wer gehört zu den Menschen, die wir anerkennen, denen wir auf Augenhöhe begegnen, die wir als gleichwertig ansehen, das ist ja eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, und ich denke vor allem eine Aufgabe der Bildung.
Sicherlich kann man, indem man vielleicht näher hinschaut, Beispiel Islam, dass das kein monolithischer Block ist, der nur aus Terroristen besteht, wie es manchmal auch verkröbert als eine gewaltbereite Religion erscheint, sondern dass auch der Islam ganz viele Strömungen hat und eigentlich auch ein Gründungsdokument, den Koran hat, in dem ganz viele Dinge stehen, die auch in unserer Bibel stehen, dass es viele Möglichkeiten eigentlich der Anknüpfung gibt und gäbe. Und ich glaube, gefährlich wäre, hier diese Rasterung draufzusetzen und etwas kollektiv zu dämonisieren. Dann ist man schnell in diesen Prozessen drin, wo ganz viele Menschen hinten runterfallen können, ungerechtfertigterweise.
Nun gibt es ja Menschen, die das aber machen. Ne? Menschen, wo wir in deinem Einleitungsessay gehört haben, dass die auch ein Defizit an Anerkennung haben. Dass das eigene Defizit an Anerkennung, was man in der Kindheit erfahren hat, da hast du Arno Grün im Buch drin, dass das dazu führt, dass auch dann eine Fremdenfeindlichkeit wachsen kann. Nun kann das vielleicht ein Stück, so ist die These von Arno Grün, kann das vielleicht ein Stück nachreifen, wenn man diese Menschen eben besonders in diesen Bezugsrahmen der Anerkennung reinnimmt, wenn man ihnen Anerkennung gibt. Und da ergibt sich natürlich so ein bisschen die Krux, wie kann man das in einer guten Weise geschehen lassen, ohne gleichzeitig die Nicht-Anerkennung gegenüber wieder anderen zu sanktionieren oder gut zu heißen.
Also zum einen hat ja die Psychologie wunderbarerweise festgestellt, dass auch wenn man schwierig aufgewachsen ist in der frühen Kindheit, das Kind damit nicht in Brunnen gefallen ist, sondern man nachträglich etwas nachholen kann an etwa Liebeserfahrungen, Anerkennungserfahrungen und reifen kann, lebens- und liebesfähiger zu werden. Nun ist das natürlich schwierig, weil die Psychotherapie ist dafür ein wunderbarer Weg. Nur wird man schlecht alle Menschen dahin bringen können. Das schafft das Kassensystem auch nicht. Oder ist, also eine Psychotherapeutisierung der Gesellschaft wäre ein Ausweg, um aus diesen schlimmen auch fremden Feindlichkeiten, Feindbildern und scharfen Abwertungen, in die man rutscht, heute auch zu entkommen. Da das vielleicht mit der Gießkanne, die Psychotherapie, nicht möglich ist, kann man aber vielleicht versuchen, für diejenigen, die in der Gesellschaft auch mit Meinungen bilden oder mit den Ton angeben, einfach ein Stück anerkennungsförderlich zu agieren. Und das, denke ich, auch zum Beispiel kann man nicht beschimpfen, Menschen, die protestieren und ihren Unmut ausdrücken, zum Beispiel als Pack. Ja, ich finde das eine ganz schlimme Entwertung, die genau in den anderen Pol reinrutscht. Man mag selbst beschimpft worden sein, aber es bringt nichts, diese extreme Polarisierung mit zu betreiben, weil das nur die Beschädigungserfahrungen multipliziert, und zwar auf allen Seiten. Also ich denke, der Ton, und dass man einfach versucht, ein Stück Anerkennung auch der Not, die geäußert wird, zu zeigen, um überhaupt vielleicht miteinander auch eine Gesprächsebene zu finden, um dann später vielleicht mal zu zeigen, dass die starke Entwertung Fremder zum Beispiel nur ein Ersatzfeld ist, an dem man sich aufhält. Und wenn man mehr Anerkennungsverhältnisse in der Gesellschaft schafft, das gar nicht mehr nötig ist. Also mehr Solidarität, mehr Absicherungsnetze, dass wir uns verlassen können, dass wir nicht abstürzen aus der Mittelklasse. Das heißt einen starken Sozialstaat und so weiter. Das wären Gedanken, um vielleicht diese scharfe Kultur der Beschämung und Ausgrenzung, in die wir uns hineinbegeben, entgegenzuwirken.
Also ein Stück den Menschen wieder zu sehen und anzuerkennen, auch wenn mancher vielleicht hasserfüllt gegen andere hetzt, zu schauen, dass man den Menschen anerkennt und nicht das Thema oder die Stoßrichtung, in der er sich gerade befindet, sondern vielleicht dahinter schaut, die wirklichen Bedürfnisse erkennt. Das erinnert mich so ein bisschen an die auch von dir sehr breit ins Feld geführte Entwicklungspsychologie, wo es ja über mehrere Autoren hinweg und mehrere Psychologen hinweg so sich die Grundthese auch durchzieht, dass das Kind selber auch ein Stück über seine Bedürfnisse erst lernt, dadurch, dass, wenn es schreit, sozusagen die Mutter sich da hinein einfühlt und dann weiß, was zu tun ist.
Ja, und Kämpfe um Anerkennung können sich beruhigen, wenn man weiß, dass man versorgt wird. Das Schreien des Kindes ebbt ab, wenn es die Zuwendung erfährt. Und wenn man das auf das soziale Miteinander oder eine Gesellschaft, einen Staat bezieht, und das haben verschiedene Autoren getan, Axel Honneth zum Beispiel, dann heißt das, wie kann man eigentlich diese Mutterfunktion, diese frühkindliche, auch in eine gesellschaftliche Form bringen? Und da ist eigentlich der Sozialstaat das Mittel der Wahl, sozusagen ein Netz der Versorgung auch, wenn man selbst einmal bedürftig sein sollte, gehalten zu sein. Ich denke, das wäre eine ganz wesentliche soziale Versorgung von Anerkennungsverhältnissen, die es dann vielleicht nicht nötig machen, dass man schreien muss wie ein Kind oder sich auf den Boden werfen muss, trampeln muss, stampfen muss. Das sind ja manche auch Protestformen vielleicht. Und dass man die Not dahinter sieht, dass man eigentlich nur ein gesichertes Leben, und das, denke ich, ist ein berechtigter Anspruch, haben möchte.
Ich denke, da geht es ja nicht nur um finanzielle Absicherung, sondern du hast das ja sehr schön rausgearbeitet, auch um die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen. Also die Art und Weise, wie Arbeitslose, wie Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, in unserem Land manchmal diffamiert werden, oder wie wir auf diese Menschen schauen. Ja. Das ist etwas, was sozusagen für unseren sozialen Frieden und für unser gesamtes gesellschaftliches Gefüge, ob wir eben in einer Kultur der Anerkennung oder eben auch der Vermeidung leben, sehr, sehr entscheidend ist.
Ganz genau. Und da denke ich, dass nicht das zentrale Problem und Feindbild der Islam ist, sondern tatsächlich der Neoliberalismus, der nämlich eine Ideologie verfolgt, dass nur der Stärkste durchkommt, es auf einen allein ankommt und man diese ganzen Netze der Absicherung eigentlich gar nicht braucht. Und das muss man, denke ich, durchschauen und sagen, nein, wir müssen gegen diesen Neoliberalismus versuchen zu retten, was zu retten ist. Das heißt den Sozialstaat, das heißt Solidaritätsverhältnisse, die uns nicht in diese ganz, ganz grundlegenden Kämpfe um Anerkennung rutschen lässt, die dann natürlich ausbrechen, wenn jeder für sich der Stärkste sein muss und soll und kann das nur in einem Kampf und auch möglicherweise in einem Krieg enden. Ne? Das ist das eine, da zu gucken, wie man rechtliche Strukturen beibehält oder schafft, die Solidarität gewährleisten. Und das andere ist immer wieder die verbale Abrüstung, dass wir nicht in diese Entwertungsrhetorik hineinrutschen und uns damit wie auf Ersatzfeldern bekriegen, ohne ein einziges Problem dabei zu lösen. Und da habe ich gerade gestern in der Zeitung so einen wunderbaren Satz gelesen von einer Autorin, die heißt Charlotte Wiedemann, und die hat geschrieben, wir dürfen eine an Menschenfreundlichkeit orientierte Intellektualität nicht den Zuständen opfern. Und das heißt eben, nicht hineinziehen lassen in die Polarisierungen, nicht hineinziehen lassen in diese verbalen Kriege, sondern auch diese Humanität und so, die man beansprucht, selber umzusetzen in jedem auch, was man sagt und wie man sich verhält. Also die zwei Ebenen, wie sprechen wir übereinander und miteinander und wie können wir eine Struktur, einen Sozialstaat erhalten oder schaffen, die uns vor Kämpfen um Anerkennung schützt.
Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, wir bleiben einfach im Gespräch, oder willst du noch mal lesen?
Wir haben noch. Ja, vielleicht einen kleinen. Entschuldigung, weil ich hier mein Buch nur so liegen habe. Vielleicht einen kleinen Abschnitt noch lesen, ne? Weil was wir noch nicht richtig thematisiert haben, die Rolle der Religion in diesen Prozessen. Und da würde ich einen kleinen Abschnitt mal lesen. Genau. Vielleicht wie die Religion oder die Institution der Religion auch eine Kultur der Anerkennung heute befördern können. Nicht zuletzt ist es Papst Franziskus energisches Auftreten im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, das die Religion als Global Player für den Kampf um Anerkennung und eine Kultur der Anerkennung neu qualifizieren könnte. Bei seinem Besuch auf der Insel Lampedusa im Juli 2013 geißelte er genau jenen Mechanismus des Ausschlusses von Menschen aus der Sphäre der Betrauerbaren als Sünde der Gleichgültigkeit. Mit Blick auf die gigantischen Tragödien der heutigen Flüchtlingskrise sagte er, Papst Franziskus, wir haben uns an das Leiden des Nächsten gewöhnt. Es geht uns nichts an, es interessiert uns nicht. Es ist nicht unsere Angelegenheit. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Erfahrung des Weinens vergessen hat, des Mitleidens, die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Bitten wir den Herrn um die Gnade der Tränen über unsere Gleichgültigkeit, über die Grausamkeit in der Welt, in uns und in denen, die anonymisiert sozialökonomische Entscheidungen treffen, die Dramen wie diesem hier Tür und Tor öffnen. Wer hat geweint? Wer hat in der heutigen Welt geweint? Herr, auch heute noch hören wir deine Frage, Adam, wo bist du? Wo ist dein Bruder? Fand ich einen enorm starken Beitrag, der diese Chancen und auch vielleicht die Pflicht der Religion oder der Kirchen meinetwegen heute einfordert, dieses Mitleiden und aufrechtzuerhalten und gegen die Gleichgültigkeit anzukämpfen.
Ja, du hast ja das herausgearbeitet im Prinzip, dass die Religion, gerade die christliche Tradition, die christliche Religion sich ja gut auf die Seite derer stellen kann, denen es an Anerkennung, an Anerkanntsein fehlt, auf die Seite der Schwächeren, dass sozusagen ja die Menschenwürde schon qua Schöpfung erstmal allen Menschen von Gott in die Wiege gelegt, schon gegeben ist und dass natürlich von daher schon eine religiöse Verpflichtung dazu ist, allen Menschen diese entsprechende Anerkennung zukommen zu lassen.
Ich denke, aus der Tradition lassen sich wesentlich mehr Belege für eine Würde für alle rauslesen als für Abgrenzung und Kämpfe gegen andere. Von daher, und dann sind wir da eigentlich als christliche Religion sehr gut aufgestellt, auch mit dem natürlich Beispiel von Jesus. Der entscheidende Beitrag ist, glaube ich, die Schwächeren im Blick zu behalten, die nämlich gnadenlos auch von unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem produziert werden und dann durch die Löcher in den Netzen rutschen. Und da einfach der Anwalt auch der Schwächeren zu sein, eben weil Gott jeden Menschen diese unverlierbare Würde gegeben hat und verschiedene Argumente noch, dürfte der zentrale Auftrag heute sein.
Du hast eine Zeit lang als Pfarrer auch gearbeitet. Jetzt begleitest du als Journalist, Kirche auch kritisch. Was hast du in deinem Dienst damals wahrgenommen? Was siehst du heute für Entwicklungen, wie sich Kirche im Blick auf Anerkennung oder auf einen positiven Beitrag zu einer Kultur der Anerkennung bewegt?
Ja, auch das ist vielschichtig, weil wie die Gesellschaft, wie auch eine Familie, ist auch die Kirche sehr bunt und es gibt darin auch eigentlich alle Schattierungen, meinetwegen eines liberalen oder eines eher fundamentalistischeren Denkens. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass, ich weiß nicht, ob das dann unter Christen ein größeres Problem ist, dass es schon auch ein Problem mit Vielfalt und mit Andersartigkeit gibt. Und da hat ja die Sächsische Landeskirche diesen Streit um die Bewertung der Homosexualität in den letzten Jahren sehr erbittert geführt. Und ich denke, da ist in erster Linie auch erstmal die Kirche selber in einem Lernprozess, bevor sie jetzt vielleicht anderen eine Kultur der Anerkennung abfordert, dass wir selber bei unseren tiefsitzenden Vorurteilen oder Stereotypisierungen, Empathielosigkeiten anknüpfen und vielleicht hineinwachsen, hineinreifen in eine größere Anerkennungsbereitschaft und entdecken, dass das dann was Wechselseitiges ist. Wenn ich mehr fähig bin, anderen anzuerkennen, dann muss ich auch selbst nicht ängstlich in einem Abschottungspanzer sitzen und Angst haben, auch selber nicht anerkannt zu werden, sondern dann ist das ein Geben und Nehmen, ohne aufzuhören, ein Eigner zu sein, eine eigene Meinung oder sowas zu haben, aber fähig zu sein, auch Differenz auszuhalten. Aber ich persönlich sehe da die Entwicklung der Kirche eigentlich positiv. Bezug auf Homosexualität hat sich in den letzten 20 Jahren so viel gewandelt, dass ich glaube, dass die Kirche da auch weiter reift zur noch größeren Anerkennungsfähigkeit.
Ja, was kann geschehen damit, Kirche, oder was kann man tun, um das noch weiter zu fördern?
Ja, also wie ich sagte, ich denke, jeder Einzelne in der Kirche, auch an seinem Platz, ist Kirche. Also es gibt nicht diese anonyme Institution oder gar Elite, die dann irgendwas macht, dass jeder in seinen Bezügen schaut, wie gehe ich mit anderen um, gewähre ich Wertschätzung, wie ist der Ton, den ich anschlage? Das ist für mich als Journalist bei der Kirchenzeitung natürlich sehr wichtig. und dieser Versuchung zu widerstehen, sich in diese Kulturkämpfe und Polarisierungen hineinziehen zu lassen und in diese Schlagabtausche, ohne aber natürlich dabei auch eine Meinung nicht zu verbergen, aber in dieser Gesprächsbereitschaft und Gesprächskultur zu bleiben, dazu braucht es einiges. Und das andere immer wieder aufzuspüren, wo sind Schwächere, die hier einen Anwalt brauchen, sozialstaatlich eine diskriminierte Minderheit. Und da ist, denke ich, in der Nachfolge Jesu sowieso jeder einzelne Christ und die Kirche gefordert, einzustehen und aufzustehen, um diese Rechte der Schwächeren anzuerkennen und zu befördern.
Mhm. Das heißt, jeder Einzelne muss für sich gucken, dass er seinen Bezugsrahmen, dass er den Menschen anerkennt, dass er sich selber kritisch, auch im Blick auf die Religion, im Blick auf Gott, kritisch reflektiert, wo sozusagen ja die eigene Empathie wach ist und wo sie vielleicht auch manchmal einschläft oder zum Erliegen kommt.
Ja, und sicher muss man in dem Zusammenhang dann auch Gottesbilder thematisieren oder problematisieren. Wo steht möglicherweise eine Vorstellung von Gott im Hintergrund, der straft, der andere Kollektive bekämpft als Kriegsgott? Wir haben ja verschiedene Traditionen in der Bibel, aber zu erkennen, dass die Mitte der Bibel das Liebesgebot ist und von daher sich die Dinge richtig vom Kopf auf die Füße stellen, das ist sicherlich ein Weg, aber ich glaube, einer, bei dem alle nur gewinnen können, dass man selber befreiter lebt und glaubt und möglicherweise auch eine förderliche Rolle für eine generelle Kultur der Anerkennung spielt.
Ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Stefan Seidel. Für eine Kultur der Anerkennung war heute unser Thema. Und jetzt hören wir zum Abschluss nochmal Musica Viva.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.